Audio Now.
Ich glaube, da muss Deutschland aufholen. In Forschung und vor allem auch in der Praxis. Weil es hilft mir manchmal auch nicht viel, dass ich mich mit Professoren unterhalte, die sagen, ah ja, da forschen wir gerade dran und das ist hier und das ist da. Man muss es machen und man muss es tun und man muss es in der Wirtschaft ins Laufen bekommen. Und es muss auch jemanden geben, der es kaufen möchte und der es ausprobiert und der damit vorn dabei ist.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. SoTechDeutschland@ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse, verbunden mit der Bitte um ein bisschen Geduld, wenn ihr uns schreibt. Wir bekommen sehr viele Mails, was uns erfreut, und deswegen brauchen wir leider häufiger mal ein paar Wochen, bis wir es schaffen zu antworten. Und heute begrüßen wir Christian Dimanski von Mata Ono. Hi Christian.
Hallihallo, ich grüße euch.
Christian, du bist von Hause aus gelernter Bankkaufmann. Du hast studiert unter anderem an der University of California, Berkeley und an der Frankfurt School of Finance of Management. Du hast da einen Master of Law gemacht, also Recht und Jura letztlich studiert. Beruflich hast du schon so einige Stationen hinter dir, warst Portfolio Manager, genauso wie Vice President bei Eurex, warst dafür Sales verantwortlich, warst bei Fitch Solutions und bist eben seit Mai 2014 bei Mata Ono.
Ihr macht Software für Banken spezieller Natur, ne? Also was nicht irgendwie Aktienkurse vorhersagen, sondern es geht um Kundenberatung, ne?
Ganz genau. Also es geht, wir haben uns diesen Bereich erstmal rausgenommen. Also wir sind nicht spezialisiert irgendwie auf Banken und machen nur Banken, sondern wir sind eigentlich gewachsen als Beratungsagentur über die Jahre, wo wir unsere Kunden und Unternehmen darin beraten haben, wie man entsprechend digitalisiert. Und da gab es dann halt irgendwann die Idee, naja, bei so bestimmten Prozessen ist Digitalisierung ganz schön und gut, aber man hat eben immer noch Aufwand im Daily Business, im täglichen Geschäftsleben. Und ein Punkt davon ist beispielsweise die Beratung im Kundengespräch. Und nun ist es so, dass man sich ja nun entweder da auf ein gutes Kundengespräch fokussieren kann. Also das heißt, dass man den Kunden gut im Blickkontakt hat, dass man ein gutes Gespräch, ein sauberes Gespräch führt oder dass man eben ausreichend dokumentiert, also was niederschreibt, das dann im Nachgang irgendwie scannt und entsprechend ablegt. Und dieser Prozess, der kam uns irgendwie irre aufwendig vor. Und da sind wir einfach mal rein und haben uns praktisch genau das rausgepickt, sage ich mal. Und genau damit haben wir jetzt losgelegt.
Was ich mich jetzt zwischendurch gefragt habe, du bist gelernter Banker. Wie kommt man dann zu dieser KI-Schiene, dass du dich ein bisschen oder ihr euch auf Banken fokussierst, verstehe ich. Was war so, hättest du auch gerne Programmierer werden wollen? Oder wie kommt so diese Faszination für diese KI-Geschichte?
Gute Frage. Es war eigentlich so, dass wir auf dem Schulhof gemeinsam mit Thomas Kirchen und Henk Karlfuß eine Firma gegründet haben. Und da hat jeder so ein bisschen so sein Feld gehabt. Das heißt, der eine konnte mehr programmieren, der nächste war irgendwie designaffin. Und dann gab es jemanden, der halt irgendwie mehr sich um den Business-Bereich kümmerte. Und so ist bei uns, so haben wir gestartet im Endeffekt und sind dann übers Studium, Henk und Tom haben beide Informatik studiert, ich habe dann den Weg der Banklehre oder des kombinierten Studiums mit Banklehre eingeschlagen und bin dann später über ein Auslandsjahr in Kalifornien habe mich vertraut gemacht mit dem Thema Ökonometrie, also angewandter Statistik. Und auch als Nebenfach kognitive Psychologie. Das sind so eher so die Felder, wo man dann schon eher so in die Richtung KI kommt. Kognitive Psychologie beschäftigt sich ja mit dem Thema, wie ist das Gehirn aufgebaut, wie ist es strukturiert, wie funktioniert überhaupt unser menschliches Hirn. Und das hat mir das hat relativ viel zu unserem Business Case dann beigetragen, wo wir dann einfach dastanden. Ich habe die wirtschaftliche Seite verstanden wo ich diese Probleme immer wieder hatte, also mit Kunden zu sprechen, zu dokumentieren, setze ich nur den Fokus auf das Gespräch oder auf die Dokumentation, was gebe ich an meine internen Kollegen aus der Produktentwicklung weiter, warum konnte ich das Produkt nicht verkaufen, was hat der Kunde eigentlich an dem Produkt, was hat dem missfallen, was hat den dazu gebracht, das Produkt abzuschließen, wovon brauchen wir mehr und wovon brauchen wir weniger. Und das habe ich dann irgendwie zusammengebracht, also dass man auf der einen Seite die Problematik in der Wirtschaft hat und auf der anderen Seite eben sich damit beschäftigt vielleicht, wie können wir denn Emotionen richtig erfassen? Wie können wir aus einem Kundengespräch mitbekommen, mag das der Kunde oder mag er das nicht?
Da habt ihr ja in eurer Software interessante Sachen gemacht, kann man sich ja online anschauen, was da passiert im Hintergrund, ne? Dass ihr quasi während die Software nimmt ja, glaube ich, eine Art Video auf, ne? Oder zeichnet mit. Und dann werden auch Emotionen gescannt.
Ja, also es geht in die Richtung. Wir wollen also erstmal ganz, ganz deutlich machen, dass es hier nicht darum geht, irgendwie was aufzuzeichnen und Kunden auszuspionieren oder irgendwie was. das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die Message rüberzubringen. Was wir wollen, ist eine Beratung, die im Sinne des Kunden ideal läuft. Also das heißt, dass der Kunde sich vom Banker beraten lässt und dabei natürlich seine Spezifika für das, was er haben möchte, wo er hin möchte, natürlich auch preisgibt.
Aber dann ist es ja trotzdem so, dass der Berater in dem Moment seinen Kunden besser kennt und es liegt ja dann immer am Anwender. Er kann es für das Positive des Kunden nutzen oder er kann es auch für sich nutzen. Also die Verantwortung, also man kann es ja so und so machen.
Ja, also wir wollen praktisch mit dieser Software dem Banker eine Tätigkeit abnehmen, nämlich dass er sich auf die Dokumentation so wahnsinnig stürzen muss, dass er also seine Zeit dafür verwendet, irgendwas niederzuschreiben, was der Kunde gerade gesagt hat. Wir alle kennen das, dass sicherlich ein Sprachmemo wertvoller ist, als dass, wenn ich danach irgendwie da sitze und versuche, irgendwie mich an alle Details zu erinnern. Und wo wir hin möchten, ist einfach, dass der Kunde ein gutes Gefühl dafür bekommt, dass er eine zielgerichtete Beratung erfährt. Also das heißt, dass der Berater sich wirklich um die Kundenbedürfnisse kümmern kann und da nicht irgendwie abschweifen muss und den unterbrechen muss und sagt, ja, jetzt muss ich jetzt das erstmal aufschreiben und dokumentieren und das müssen wir jetzt festhalten und dann kommt immer so ein Bruch irgendwie ins Gespräch rein, sondern das macht die Software automatisiert. Also das heißt, an der Stelle helfen wir dem Banker. Wie helfen wir dem Kunden? Faire Frage. Dem Kunden helfen wir damit, dass er durch seinen Input, also durch seinen Input auf der Plattform, weil die besteht ja nicht nur aus irgendwie einem Ton- und einem Videomitschnitt, sondern aus einer prozessualen Optimierung des aktuellen Beratungsgespräches. Und gerade da ist es wichtig zu verstehen, dass es relativ viel Bias gibt. Bias heißt eigentlich, oder heißt übersetzt, dass sich der Berater oder dass es eben Schwierigkeiten gibt, den Kunden wirklich objektiv zu beraten. Das liegt daran, dass die meisten Berater in mehr oder weniger eingefahrenen Wegen ihr Kundengespräch konzipieren und beraten. Das heißt, der Input vom Kunden, der zählt dann vielleicht gar nicht mehr so stark. Ich habe es selbst erlebt am eigenen Leib, dass ich, wenn ich in eine Anlageberatung gegangen bin, mehr oder weniger meine Lieblingsfonds dabei hatte. Mhm. Wenn ich meine Lieblingsfonds dabei habe, dann sorge ich auch dafür als Berater, dass der Kunde einen dieser Fonds halt auch bekommt. Also das heißt, ich hatte 3 Lieblingsfonds und der Kunde kriegt dann einen dieser Lieblingsfonds. Die waren vielleicht in der Vergangenheit super gut, aber die passen vielleicht gar nicht perfekt auf den Kunden. Mhm. Und wenn die nicht perfekt auf den Kunden passen, dann habe ich eigentlich als Bank schon wieder das Problem, dass ich nicht wirklich ganz im Sinne des Kunden berate. Und da kommt dieser Bias praktisch zustande. Und das hat also der, ich sag mal, versierte Kunde als Vorteil, dass er also über das Gesprächsprotokoll hinaus, was er selbst gesagt hat, was sein Berater gesagt hat, eben einfach den Vorteil hat, dass er dann ganz genau nachvollziehen kann, ja genau, das wollte ich haben, das habe ich auch bekommen und das ist das beste Produkt für die Parameter, die ich dem Berater mitgegeben habe. Und ich glaube, das wird man nicht ohne Digitalisierung schaffen.
Könnte man da nicht so weit gehen und sagen, ah, das können wir da automatisieren, der soll sich vor die Kamera setzen, 10 Fragen beantworten und dann wissen wir, wie der tickt. Geht das oder ist das noch zu weit weg?
Ich glaube, das ist aktuell noch ein bisschen weit weg. Also du brauchst ja schon noch den Anlageabschlussberater. Also du brauchst jemanden, und das muss ja nicht nur in der Anlageberatung so sein, sondern das kann auch bei der Baufinanzierung so sein. Natürlich kann man relativ weit gehen mit Technik, aber das muss man natürlich auch erstmal so hinbekommen, dass es wirklich sehr, sehr performant läuft und sehr, ich sag mal, auch Ängste und Bedenken natürlich löst. Ich glaube, es gibt eine bestimmte Zeit, wo wir Menschen uns einfach auch daran irgendwie gewöhnen müssen. Jeder von uns kennt das Beispiel, wenn wir einen Telefonvertrag, also einen Handyvertrag verlängern, dass man dann erst nett spricht mit einem Berater und sich auf die Konditionen einigt und dann das Gespräch natürlich auch noch aufgezeichnet wird. Aber was wir auch oder was ich hier an dieser Stelle nochmal ganz klar deutlich machen möchte, unsere Software ist eine Prozessoptimierung und man muss natürlich nicht zustimmen, dass man aufgezeichnet wird. Auch dann ist die Software noch eine richtig fette Prozessoptimierung, nämlich, dass Banken auf dieses zentrale Repository bei der Beratung zugreifen können, dass sie also typische Papierformulare einfach digitalisiert haben. Der Kunde kann direkt das Produkt auf der Plattform kaufen. Das heißt, er kann direkt auf dem Tablet unterzeichnen. Der ganze Papierkram ist damit erledigt. Das funktioniert alles ohne Aufzeichnen. Was aber der Kunde als Profit oder als Vorteil davon nimmt, wenn er sich natürlich hier auch entsprechend bereit erklärt, dass die Session aufgezeichnet wird, ist, dass die Bank besser werden kann bei der Beratung und dass der Kunde natürlich auch 1:1 sein Gesprächsprotokoll bekommt. Was wurde gesagt? Worauf haben wir uns geeinigt? Und er kriegt diese biasfreie Beratung, also dass eben nicht der Berater irgendwie dann links oder rechts abbiegt und dann sein Lieblingsprodukt verkauft. Und das war's dann.
Wie ist denn da die Resonanz? Also wie viele Leute machen denn so ein Gespräch mit? Was auch Emotionen? Also ihr zeigt ja, glaube ich, in dem Video dann bei dem Gespräch nicht, was da gerade im Hintergrund stattfindet. Also die Menschen wissen oder werden sie vorher darüber informiert, dass gerade ihre Emotionen bewertet werden?
Ja, absolut. Also ganz genau, das müssen die Kunden vorab natürlich auch unterzeichnen, dass das in Ordnung ist. Also das ist Teil und das kommt ganz zum Anfang des Gespräches, muss der Kunde seinen Konsens geben, dass er einverstanden ist, dass das passiert.
Ich würde mal gerne ein bisschen wegkommen von euch jetzt, sondern mal ein bisschen breiter mal werden. Ja. Ihr seid jetzt ja noch ein recht junges Unternehmen in Deutschland. Fühlt ihr euch hier gut aufgehoben mit KI? Die Bundesregierung hatte ja 2018, also schon was her, 3 Milliarden für die Förderung von KI versprochen. Es ist aber immer noch nicht so richtig klar. Das Geld fließt mehr so stückchenweise und wird diskutiert, wo setzen wir es jetzt ein. Fühlt ihr euch hier gut aufgehoben?
Ja und nein. Ich sag mal, wo ich mich sehr gut aufgehoben fühle oder wo wir uns sehr gut aufgehoben fühlen, ist bei den guten Leuten und den tollen Universitäten, die wir haben. Deutschland hat tatsächlich, muss sich überhaupt nicht verstecken, was die Lehre angeht und auch was die Schüler und Studenten, die aus den Universitäten kommen, aus den Hochschulen kommen, selbst vom Abitur kommen. Wir haben eine sehr, sehr gute Grundlage für tolle Ingenieure in Deutschland. Das war in der Vergangenheit schon immer so und das ist auch jetzt noch zu spüren. Also wir haben unfassbar gute Leute bei uns im Unternehmen auch gesammelt, die wirklich tolle Sachen einfach umsetzen können. Und sehr, sehr schlaue Köpfe sind in meinen Augen. Ich kann es wirklich international auch vor dem Hintergrund beurteilen, dass ich eben auch im Ausland studiert habe. Unter anderem. Und da braucht sich Deutschland überhaupt nicht verstecken. Wo es in Deutschland hapert, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund deiner Frage, ist tatsächlich das Ökosystem Startup, das Ökosystem Finanzierung für Startups. Das ist hier mehr oder weniger, es wird viel versucht, Und wir sind auch in vielen Runden drin, wo wir mitpitchen, wo wir einfach uns mal ansehen, wie das so läuft. Ich habe gerade gestern wieder bei so einem Venture-Kapitalgeber unsere Idee und unsere Software vorgestellt. Wir haben das letzte Woche gerade gemacht. Wir sind permanent dabei, dass wir also hier auch dieses Ökosystem Finanzierung von Gründerideen untersuchen und analysieren für uns selbst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, scheint es von Freunden und Bekannten von mir, die in Kalifornien im Valley arbeiten und dort gründen, wesentlich einfacher zu sein. Es wird schneller Geld gegeben, es wird viel tiefer investiert und ich glaube, es ist auch eine andere Mentalität vom Trauen. Also das heißt, die Investitionsbereitschaft von Investoren, die ist in den Staaten beispielsweise, gerade auch im Valley, viel, viel höher, als das hier irgendwie zu verzeichnen ist in Deutschland und wahrscheinlich auch Europa. Ja.
Also liegt es für euch jetzt hier Münst am Geld oder hast du ja hier noch ein spezielleres Problem, dass du vielleicht erstmal bei den Banken reinkommen musst? Ich meine, da ist sicherlich auch nicht gerade der Fortschritt gepachtet worden bei den Banken. Obwohl ich da bei euch das größere Problem, ja? Ihr könntet ja wahrscheinlich nicht nur die Deutsche Bank, ihr könntet ja quasi alle Banken mit eurem Software versorgen, aber...
Ja, natürlich. Also unsere Software zielt auch darauf ab, dass wir, es gibt 4.600 Banken in Europa, die unter MiFID II reguliert sind, also die tatsächlich ihre Kundengespräche digital dokumentieren müssen. Wir reden hier nicht von, und das wollte ich auch nochmal ergänzen, wenn ich bei der Bank anrufe, werde ich immer, und es ist verpflichtend, ich muss mitgeschnitten werden. Mhm. Also jeder, der bei seiner Bank anruft, muss auf Tonband aufgenommen werden. Also das ist nicht mehr, ich will da ein Opt-out haben oder so, oder ich will das nicht, sondern es muss so sein. Und das ist, glaube ich, hier auch an der Stelle nochmal vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, um da auch so ein bisschen das Verständnis auch zu schaffen. Mhm. Jetzt zu deiner Frage, also klar, wir wollen das möglichst vielen Banken verkaufen, weil wir denken, und nicht nur Banken, sondern auch großen Unternehmen. Stellen wir uns mal vor, der Arzt, der Chirurg, der einen Eingriff am Patienten vornimmt, der muss vorher seinen Patienten über die Chancen und Risiken des Eingriffes aufklären. Das ist dokumentationspflichtig. Also das heißt, es muss dokumentiert werden. Ergo sitzt der Arzt da und geht mit dem Patienten irgendwie 20, 30 Seiten DIN A4 durch. Macht er seine Ergänzungen. Jeder von uns weiß, dass jeder Arzt viel schreiben musste in seinem Leben und eine relativ schnelle Handschrift hat. Das heißt, was ich damit sagen möchte, dass vielleicht nicht alles wahnsinnig gut lesbar ist. Mhm. Im Nachgang einer schlecht verlaufenden OP habe ich dann wieder das Problem, mein Dokumentationsbogen kann ich nicht richtig interpretieren, ob der Arzt mich darüber aufgeklärt hat, dass ich danach vielleicht ein Problem habe. Also es gibt wahnsinnig viele Anwendungsfälle für unsere Software. Wir verstehen uns eigentlich nur als Plattform und wir starten nur mit Banken, weil Banken eben müssen. Mhm. Alle anderen Unternehmen können. Wir sind mit einem großen Pharmakonzern im Gespräch. Da geht es eben auch darum, Feedback zu bekommen von Gesprächen mit Ärzten. Was sagen die zu unserem Produkt? Ist das gut oder ist das schlecht? Das hat also einen unfassbar großen Mehrwert für die Produktentwicklung. Wenn die Produktentwicklung standardisiert das Feedback reinbekommt, dann muss sie nicht mehr rumraten und sagen, wir biegen mal nochmal links ab oder wir biegen nochmal rechts ab. Und also das spart unfassbar viel Entwicklungsbudget auch. Mhm. Und das ist, glaube ich, an der Stelle auch ein wichtiger Ansatz, ein wichtiger Punkt.
Du pendelst zwischen Frankfurt und Dresden. Eure Firma sitzt in Dresden. Ich habe einen anderen Podcast, wo du zu Gast warst oder ein Interview gehört, wo dann so Silicon Saxony so als Schlagwort gefallen ist. Warum Dresden und was geht da? Ist das so die heimliche KI-Stadt oder?
Dresden ist fantastisch. Leider haben nicht nur wir das erkannt, was den IT-Sektor angeht. Also die Technische Universität in Dresden hat einen fabelhaften Ruf diesbezüglich, ist eine der größten Informatik-Unis in Deutschland, hat da also wirklich sehr, sehr viel Fokus drauf und wir finden nicht nur sehr, sehr gute Professoren dort vor Ort, mit denen wir auch gern zusammenarbeiten. Wir vergeben jedes Jahr 2 Komplexpraktika, also das heißt, wo wir Studenten zu uns in die Firma holen und die dann vom Professor halt auch mit begleitet werden, dass man eben ein Praktikum macht, wo man eben im Endeffekt die Theorie mit der Praxis verzahnt. Also wir fangen da auch schon recht früh an, die Studenten zu recruiten und für unser Unternehmen zu gewinnen. Mhm. Das funktioniert nicht an allen Standorten. Und ich glaube, jede Stadt hat so mit ihren Universitäten natürlich auch so ein bisschen so vom Background her. In Frankfurt beispielsweise finde ich unfassbar gute BWLer und Bankbetriebswirte. Warum ist das so? Ich glaube, die Frage, die liegt auf der Hand, weil in Frankfurt natürlich die ganzen Banken sind. Und so hat jede Stadt, glaube ich, auch irgendwo so eine gewisse Vorliebe für die entsprechende Universität. Und in Dresden gibt es unfassbar gute Informatiker. Das ist für uns ein Kernasset. Und wie gesagt, 2 der Mitgründer sind damals direkt nach dem Abitur zur TU Dresden gegangen, um dort zu studieren. Und nebenbei ist es noch eine unfassbar schöne Stadt. Mit sehr, sehr viel Kultur und die auch im Übrigen gar nicht so klein ist. Also manche denken immer so, also ich habe hier auch in Frankfurt viele Leute getroffen, warum denn in Dresden? Das ist doch so eine kleine Stadt, das ist doch so unbedeutend in Deutschland. Das stimmt gar nicht. Also die Stadt ist eigentlich riesengroß und ich kann nur jeden einladen, sich die Stadt wirklich mal ordentlich anzusehen und auch das Kulturangebot dort zu nutzen. Also ich mag Dresden sehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist doch schön. Kommen wir vielleicht zur letzten Frage. In dem Zusammenhang, wir fragen ja immer nach einer Schulnote, wie du Deutschland in dem Bereich, in dem du tätig bist, aufgestellt siehst. Es ist so ein bisschen KI, es ist ja nicht so allgemein KI, ne? Ist schon was Spezielles. Vielleicht, versuch mal eine Note zu sagen, wie wir da stehen, was du so überblicken kannst für deinen Bereich.
Ich sehe das eher kritisch. Wir sehen im Ausland, gerade auch in den USA, in China, sehen wir die Fortschritte einfach nur so reinbrettern. Also wir haben einfach da nicht wirklich die Nase vorn. Wir haben eine relativ starke und das ist auch gut, starke Norm, was den Datenschutz angeht. Das ist ein Vorteil. In China wird es ja so gemacht, dass Unternehmen tatsächlich vom Staat Videosequenzen bekommen, um die zu analysieren. Also auf gut Deutsch jede Menge Daten bekommen, um ihre KI-Maschinen zu trainieren. Mhm. In Amerika gibt es auch da ein bisschen laxere Vorschriften, sodass auch dort natürlich die Forschung sehr viel weiter ist als bei uns. Ich würde mir wünschen, und ich habe dazu mich auch mit Vertretern der Bundesregierung getroffen, die mich auch fragten, Mensch, was ihr da macht, das ist klasse, das müssten wir irgendwie, wie schaffen wir das, dass wir den Standort Deutschland auch, was KI angeht, dahin zu entwickeln, dass wir in 4, 5 Jahren nicht die KI-Algorithmen einkaufen müssen aus dem Ausland, sondern die wirklich hier auch in Deutschland entwickeln können. Und das rennt bei mir natürlich offene Türen ein, weil im Endeffekt müssen wir uns diesem Fortschritt stellen. Wir reden hier über etwas, was in der Entwicklung jetzt nicht so wahnsinnig weit zurückhängt. Und wir wissen auch, dass unsere Entwicklungszyklen, um Mainstream-Tauglichkeit herzustellen, immer kürzer werden. Das heißt, währenddessen die Elektrizität noch 46 Jahre gebraucht hat, um von der Erfindung bis in jeden Haushalt oder bis fast in jeden Haushalt zu gelangen, zumindest in der westlichen Welt, haben wir jetzt fürs Internet beispielsweise nur 7 Jahre gebraucht. Mhm. Smartphone noch kürzer. Das heißt, KI ist seit 2010 wirklich, ich sag mal, auf dem Stand angelangt, wo es wirklich was kann. Wir wissen selbst, AlphaGo Zero, Google ist da Vorreiter, haben unfassbar viele Algorithmen und unfassbar viel gemacht diesbezüglich und können schon Sachen, wo uns wirklich der Atem stehen bleibt. Ich glaube, da muss Deutschland aufholen. In Forschung und vor allem auch in der Praxis. Weil es hilft mir manchmal auch nicht viel, dass ich mich mit Professoren unterhalte, die sagen, da forschen wir gerade dran und das ist hier und das ist da. Man muss es machen und man muss es tun und man muss es in der Wirtschaft ins Laufen bekommen. Und es muss auch jemanden geben, der es kaufen möchte und der es ausprobiert und der damit vorn dabei ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil alles andere ist, Ja, ist zwar nett versucht, aber
das heißt dann übersetzt in eine Note. Erfolg.
Also und die Note dann?
3, 4, 5, 6.
Momentan würde ich sagen, ist in Deutschland KI bei einer 4 von der Schulnote her, also kurz vor, ich sag mal, dem Abrutschen in das versetzungsgefährdete Segment. Da stehen wir. Ja.
Sagt Christian Dimanski. Dank dir.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Audio Now.